Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar und ich spiele Ich sehe was, was du nicht siehst. Das haben wir eben ja schon im Vorspann gehört und es geht heute um ein Bild, das ich mir vergangene Woche gar nicht gewünscht habe.
Trotzdem bekommen.
Vergangene Woche, bitte nochmal gucken, ein wunderbares Bild von Paul Klee, tanzende Männerbeine, eigentlich Viadukte, ein Bild, was man einfach mal reinhört in die vergangene Woche, weil ein Bild, was 1937 entstanden ist, was genauso gut 2020 entstanden sein könnte und was mich begeistert hat, uns beide begeistert hat, Alexander, das kann man glaube ich sagen. Und dann hast du gesagt, es gibt ein Bild von einer Sophie Teubar-Arp. Das ist doch, muss aber eine Frau sein, eine relativ junge Frau, weil diese Doppelnamennummer ist ja jetzt nichts, was im 19. Jahrhundert schon akut war, oder doch?
Nee, sie ist nicht aus dem 19. Jahrhundert, aber die 20er Jahre. Sie hieß Sophie Teuber und hat den Jean Arp geheiratet und hat sich daraufhin Sophie Teuber Arp genannt.
Toller
Damals
Name.
War man noch nicht so ganz so weit wie heute. Der Jean Arp hat sich nämlich nicht Jean Arp Teuber genannt. Insofern, da fehlt noch ein Ticken.
Wäre das so, wenn man den Namen, wie ist das, wenn man den, kann man das so dann kombinieren, dass man sagt, also man heißt dann, ich nehme eigentlich jetzt, meine Frau heißt Laufer, das heißt, sie hätte dann Laufer Heider und ich hätte Heider Laufer geheißen?
Na, zumindest wäre es fair, wenn ihr beide einen Doppelnamen annimmt, eurer gegenseitigen, das passiert aber, glaube ich, gar nicht so oft. Also jedenfalls, damals war es eher so, die Frau hat halt noch was dazu bekommen, der Mann hat behalten, was er hatte. Meine Frau und ich haben uns geeinigt, dass jeder von uns seinen und ihren Namen behält und damit fahren wir ganz gut. Und
die Kinder heißen dann?
Das ist jetzt peinlich. Die Kinder heißen nach mir, aber nicht, weil ich laut geschrien habe, dass so sein sollte, sondern weil meine Frau Lisa das irgendwann mal gesagt hat, das machen wir so. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn es anders wäre. Ich habe allerdings vor unserer Ehe mal zum Spaß gesagt, also wenn wir Töchter bekommen, dann heißen sie alle nach dir und wenn wir Jungs bekommen, heißen wir alle nach
das ist
mir.
Schönes
Vielleicht
Spiel,
war das ein Ausschlag. Ich habe dann aber irgendwann gelernt, in Deutschland geht es nicht, dass wenn ein Junge und eine Tochter gehabt hätten, das ist dann irgendwie der eine nach mir und die andere nach
Achso, wenn du einmal dich entscheidest, das Kind heißt
die
nach dem...
Geschwister dürfen nicht anders heißen, dürfen nicht unterschiedlich heißen.
Und verstehen...
Ein ganz fieses deutsches Recht davor.
Und verstehen die Kinder, dass die Mama anders heißt mit Nachnamen als der Papa, aber es ist egal.
Nein, das verstehen sie, aber wir arbeiten hart daran, dass sie beide Familiennamen gleichermaßen nutzen und ehren und nicht irgendwie das Gefühl haben, sie stammen bloß von so einer Klarsippe ab, sondern die Afken-Sippe gibt es genauso und das ist jetzt irgendwie nur relativ, sag mal, pragmatisch gewesen, weil das wäre halt mischen arg viel Namen und ich bin halt so ein Opfer dieser Doppelnamenzeit.
Okay.
In meiner Jugend hatten sehr viele Kinder Doppelnamen und das war nicht erstrebenswert.
Und dann am schlimmsten, wenn die dann noch einen Doppelnamen haben vorne und dann noch einen Doppelnamen hinten.
Und wenn die Namen nicht zueinander passen.
Also ganz schlimm.
Teuber Arp, finde ich, geht eigentlich ganz gut. Das hat einen schönen Sound, auch so ein bisschen wiederborstigen Sound. Also habe ich mich dran gewöhnt, aber der Jean Arp blieb nur ein Arp.
Wir haben ein, ist es ein, das ist die Frage, ist es ein Gemälde?
Ja.
Es ist gemalt.
Gemälde mit den schön beschreibenden Namen Wehende Formen beziehungsweise Forme Flottante aus dem Jahr 1935.
Okay, und man sieht, ich muss es ja beschreiben, man sieht wieder, du hast im Moment eine gute Auswahl so an also die Hintergrundfarbe ist wieder dieses, so ein schönes, tiefes, sattes Blau. Ein wirklich wunderbares Blau. Und darauf sind, vier so eine Formen, also vier so eine, was ist da?
Die musst du jetzt mal beschreiben können, die so eine Formen.
Also weißt du, was meine erste Assoziation war?
Mhm.
Irgendwie so ein sich komisch öffnender BH. Zumindest oben. Also obenrum so, das ist, glaube ich, am ehesten, was man sich vorstellen kann. Es passt von der Symmetrie nicht und so, aber so, also es sind zwei Teile, die nach hinten, zur Seite raus immer schmaler werden, so als ob das so ein Bügel ist und als vorne, als ob das so ein Körbchen drin ist. Aber sie sind natürlich, sie sind nicht Insofern haben sie nicht diesen BH-Style, weil das eine ist anders gedreht als das andere. Aber so, man kann sich das vielleicht vorstellen, das ist oben. Untenherum ist auch komisch, wenn man sagt, obenherum ist der BH. Untenherum ist auch so eine Form. Wie soll man diese Form mal beschreiben? Man stelle sich ein Rechteck vor, ne? Und von diesem Rechteck fängt man links oben an mit einem Messer und schneidet ein großes Stück in so einer fallenden Corona-Inzidenzkurve ab. So. Das wissen alle Leute. Stellt euch eine fallende Corona-Inzidenzkurve vor. Und dann bleibt halt das Weiße übrig und dahinter kommt dieses Blaue. Und davon gibt es halt vier dieser Formen, die so wild durcheinander purzeln. Drei dieser Formen sind weiß und eine ist hellgrau.
Wow.
So, sieht schick aus. Ist so ein schickes, ich bin ja bei Tapeten, aber so Badezimmertapete. Oh, das darf man nicht sagen.
Du hast schon das letzte Mal das als Tapete gewollt, ich glaube.
Ja, aber hier ist jetzt die Badezimmer, weil so dieses Blau und Weiß und diese Bewegung, man muss so ein bisschen, hat so ein bisschen was von Meer vielleicht. Es könnten auch abstrakte Wale sein.
Abstrakte Wale, aber sehr kantig.
Sehr kantige, abstrakte, aber du weißt, der Wal hat ja vorne auch so einen großen Buckel und nach hinten wird schmaler.
Also ja. ich finde ja, also eine gewisse Sprachmacht kann man dir wirklich nicht abschreiben. Das ist großartig, aber selbst hier gerät selbst der Chefredakteur an seine Grenzen.
Ich gebe zu. Ach so, danke. Ich habe gedacht, das wird ein Kompliment.
du hast
eine gewisse Sprachmacht kann man dir, aber hier versagst auch du.
Ich versuche mal auch, vielleicht haut es mich ja auch hin. Also, glaube ich, wir sind uns einig, da sind vier Elemente, vier Formen, die sich ähneln.
Ja.
Drei weiße, eine graue. Sie ähneln sich, sie sind aber nicht gleich. Sie haben einen Teil eines Rechtecks und der zweite Teil wird herausgeschnitten von so einer S-Form. Das heißt also, wir haben eine Art Negativ aus einem Rechteck rausgeschnitten in S-Form. Das Ganze hat so ein bisschen Anklang von einem zerlegten Kegel, hätte ich mal gesagt. Wenn du die vier Teile zueinander baust, hast du vielleicht einen Kegel mit einem sehr dicken
Unterleib. Interessant ist dann, was du sagst, es ist alles sehr ähnlich, aber es ist nicht gleich. Ne? Es ist aber auch nahezu gleich, aber irgendwie so. Man fragt sich natürlich schon, was soll das?
Ja,
oder?
Fragt man sich das? Ich finde, das ist derartig gewinnend und da ist es so, es selber. Also diese vier Formen haben noch ein paar andere interessante Sachen. Zum einen, sie sind mit einer Ausnahme alle im Bild und eine ragt so ein bisschen raus und eine ein bisschen mehr. Sie berühren sich ganz sanft und zwar die graue berührt gleich zwei, aber wirklich ganz, ganz vorsichtig, ganz subtil, so links, als ob sie antatzt. Und die obere, die wird von ihr so ein bisschen hingeschubst zu der nächsten. Es wirkt, als ob sie so ein bisschen miteinander in einer Art aufgehängt gegeneinander Fallsituationen sind.
Aber weißt du was jetzt, das ist ganz interessant, das Bild, also vor einer Woche, dieses Bild, ich konnte nicht davon weggucken, ich konnte mich nicht davon lösen. Dieses Bild erinnert mich manchmal, wenn man so Weinproben macht. Da hast du einen Wein, den trinkst du und denkst, ja, ganz nett. Und dann hast du aber auch noch zwei Minuten vergessen. Mhm. Dann ist ein Wein, der ewig lange bleibt. Und dann denkst du am nächsten Tag noch anders und denkst, Mann, war das ein toller Wein. Und werde ich mich an dieses Bild morgen noch erinnern? Nein. Werde ich mich an das Bild von Paul Klee vor einer Woche in drei Wochen noch erinnern? Ja.
Okay. Wir können noch ein bisschen hingucken und schauen, ob vielleicht hast du es zu wenig dekantiert und dieser Wein hier hat noch ein bisschen.
Ganz übrigens, ganz wichtig, ist ja auch für euch Kunsthistoriker wichtig, weil ihr immer denkt, man müsste alte Weine dekantieren. Ich weiß nicht, ob du alte Rotweine manchmal trinkst oder so. Ganz gefährlich. Also je älter der Rotwein, habe ich jetzt gelernt, desto weniger man soll nicht schnell trinken, weil er extrem schnell er kippt extrem schnell um. Also einen ganz, ganz alten Rotwein, den musst du, ich will nicht sagen, quasi aus der Flasche trinken, aber ins Glas und sofort weg, weil dann hast du einen guten Geschmack. Wenn der anfängt zu oxidieren, ist der Geschmack hin. Das nur dazu. Aber jetzt willst du mich noch von diesem Bild zu überzeugen?
Ich fange mal mit dem Paul Klee nochmal kurz an. Der Paul Klee ist toll, weil der ist einem sofort von der ersten Sekunde an sympathisch und er hat noch eine Langzeitwirkung.
Genau.
Das ist vollkommen klar.
Ist auch hier, ist mir auch nicht unsympathisch, das Bild hier. Das muss ich sagen. Aber es ist natürlich nicht ganz so sympathisch, weil natürlich dieses Blau hat immer schon gleich, bringt schon eine Kühle.
Es ist durchaus kühler.
Genau.
Es hat keine, und ist auch nicht so lustig.
Also ist nicht lustig.
Wir waren uns, glaube ich, bei unterschiedlichem Humor trotzdem einig, dass der Paul Klee das letzte Mal sehr lustig war.
Sehr lustig.
Dieses Bild ist aber auch nicht unlustig, dieses Bild. Bevor ich jetzt behaupte, dass es lyrisch oder sonst irgendwas ist, ist auch ganz schlimm. Ich merke, dass ich oft, wenn ich an meine Grenzen stoße, dann verkaufe ich was als lyrisch und hoffe einfach, dass mein Gegenüber nicht widerspricht.
Was ich auch nicht tue in der Regel. Billigen
Trick versuche ich jetzt hier gar nicht. Es ist aber trotzdem, wir haben ja ein, ich nehme das Wort so ungern in den Mund, abstraktes Bild vor uns, wobei das ja nicht stimmt. Jedes Bild ist ja eine Abstraktion. Aber wir haben tatsächlich ein Bild mit Formen, die nicht aus dem täglichen Leben gegriffen sind, außer man glaubt eben, das sind eben so, ist ein geviertelter Baluster oder eben ein geviertelter Kegel. Das Interessante ist ja, also es ist ein querrechteckiges Bild, diese blaue
Oder ein Farbe. BH. Findest du mit dem BH, wenn du da oben, wenn du die rechte Form umdrehst?
Ja.
Und dir dann vorstellst, du schließt das hinten, dann hat das was von einem BH.
Als du vorhin von dem BH sprachst, dachte ich aus irgendwelchen Gründen erstmal an einen BH-Verschluss, weil dieses beide irgendwie gerade im Status des Aufmachens zu sein scheint an den BH.
An der Seite ist es schon, also die Bügel, rechts und links wären ja die Bügel von dem BH, weißt du, und in der Mitte die Körbchen.
Ja, ich sehe hier nur das Hintere eines BHs, aber vielleicht.
Ja gut, gut Kunsthistoriker. Ja.
Also die... Diese Formen sind in irgendeiner Beziehung zueinander. Das möchtest du doch wahrscheinlich nicht verleugnen. Also diese vier Formen sind irgendwie dann schon wieder fast humanoid, weil sie irgendwie was miteinander machen wollen. Eine ist ein bisschen fremder als die anderen, aber ja. die sind
aber eine ist ein Außenseiter. Die genau. Graue Form ist der Außenseiter.
Aber sie spielt mit. Sie ist eigentlich voll integriert. Das ist, also das ist eine ganz Inklusionsklasse hier.
Ohne Betreuung. Das Bild heißt einfach nur Formen.
Wehende Formen.
Wehende Formen.
Du siehst ein bisschen, also das verstehe ich eher weniger, dass man es irgendwie.
Aber doch wehende, weißt du was?
Flacken.
Stell dir jetzt mal, schließe deine Augen oder schließe sie nicht und stell dir vor eine Wäscheleine mit Wäsche drauf. Das ist es auch.
Ja.
Das ist es auch. Flacken eher nicht, aber so Wäsche. Wäsche, die so dann, wo der Wind ganz so.
Und
Wäsche, viel, Wäsche, viel Wäsche, Nordsee viel Wind. Nordseewind. Ostseewind. Ja.
Also da sind wir doch jetzt, das Ganze hat so ein fast textile Anmutung, hilft natürlich auch zu wissen, die Sophie Teuber-Arp hat auch viel experimentiert in Textiloberflächen, Drucken und ähnlichen Dingen, aber das muss das jetzt gar nicht so sein. Also es wirkt leicht und also zum Maritimen gehört ja das Blau und das Weiß. Also ich habe vorhin Flaggen assoziiert, also... Tut mir leid, mir macht dieses Bild schon gute Laune. Es ist so, ich höre das Knattern an der Mole nach Jüst gerade vor mir.
Natürlich. Nein, es hat was, also man würde sagen, es hat was Maritimes. So, das kannst du, wie gesagt, das kannst du auch als Kissenbezug. Bestimmt total nett mit dieser Farbe. Ja, nein, es ist
du wolltest Tapeten und Kissen.
Aber es geht nicht so tief wie der Paul Klee. Es ist schön, die Farbe, die Hintergrundfarbe ist super gewählt. Also das ist so eine Farbe, die einem berührt und einem, also gute Laune. Gut, die hat auch die Grotte damals gute Laune. Ich muss mit der Grotte aufhören.
Ich finde, wir sollten jetzt anfangen, unsere Hörerinnen mit einzubeziehen und abstimmen zu lassen, welches Bild denn eindrucksvoller ist. Ich wäre total gespannt zu sehen, ob der Klee so durchschlagend.
Meinst du nicht?
Ja, also dieses Bild hat was Geheimnisvolles am Anfang. Das spricht viel dafür, dass es auch eine längerfristige Wirkung hat. Also ich gebe zu, als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, gedacht, ja, so what? Ich war auch nicht in der Laune.
Sehen Sie, ja klar.
Ja,
sehen Sie.
Aber je länger ich da in Ruhe hingucke, das ist wie eine Melodie, die du als erstes Mal so, ist nicht meine. Also es ist ja ganz oft so, keine Brahms. Brahms ist Musik, wo du denkst, oh nee, ist mir zu herb, keine Ahnung, so das Doppelkonzert. Und ich mittlerweile denke, das ist ja süß fast schon. Und diese Bewegung von zuerst denkt man sich, naja, sind halt so Formen. Und dann fängt man an, gerade diese Berührungsmomente, wo die ganz leicht aneinander stoßen, ganz kurz vor der Bildkante. Also das eine will auch noch so aus dem Bild raus und kommt gerade nicht hin. Das andere, vielleicht fallen die auch gerade. Ja. Also da ist ganz viel drin, wenn du erstmal dein Auge frei drauf loslässt.
Und natürlich, wenn dann das suggeriert wird, so wie von dir jetzt. Das ist ja, ich will nicht immer den Vergleich zu Weinen ziehen, aber du trinkst einen Wein. Und dir gegenüber sitzt einer, der sich mit Wein auskennt.
Der sagt dir, das ist doch Himbeer.
Und dann sagt er, schmeckst du, bei Riesling passiert das oft, Gletscherbonbon. Kennst du Gletscherbonbon noch von früher? Kennst du Gletscherbonbon nicht? Du hast Gletscherbonbon, wir sind doch ein Jahr alt, du hast Gletscherbonbon nicht, diese hellblauen Bonbons, Gletscherbonbon.
So wie Fisherman's Friend, nein.
Gletscher, Geh mal in den Laden und kauf Gletscherbomben. Okay. Das ist eine Kindheitserinnerung. Okay, klappt nicht.
Vor dieses Bild
so. Oder du sagst irgendwie Salz. Und dann, oder der sagt dir, oh, ich schmecke Birne und Grapefruit. Und dann kannst du gar nicht anders als Birne und Grapefruit schmecken. Und als du jetzt eben von diesem Bild so sprachst, ging es mir auch so, dass ich anfange, dieses Bild irgendwie lieb zu gewinnen. Und denke, ah, er hat recht, da ist mehr drin. Und das ist ja vielleicht auch jetzt aber mit ein bisschen Abstand. Aber wahrscheinlich ist es bei Bildern so, wie mit Wein, glaube ich. Das ist einfach faszinierend, das immer wieder neue zu entdecken und immer wieder neu und dann immer wieder alle 6 Mal dann wirklich total geflasht zu werden und sagen, das ist ein tolles Bild, auf das wäre ich nie gestoßen. Und das,
ich glaube, vielleicht muss man das noch ein bisschen mit Assoziation füllen. Wir können jetzt mal unseren Lenzen-Moment machen und ich trage ein bisschen so an historischem Drumherum.
Man muss dazu sagen, dass Dieter Lenzen, der Präsident der Uni Hamburg, neulich mal in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt hat, dass für ihn Kunst immer aufklärerisch sein muss und man nicht nur einfach über ein Bild schwadronieren darf, so, was wir gar nicht tun, sondern immer auch sagen muss, was es zeigt. Und dann haben wir mal festgestellt, naja, so richtig weiß keiner, was es zeigt, außer dem Künstler oder der Künstlerin. Und die kann man in der Regel oft nicht befragen oder sie haben auch nichts dazu gesagt. Und Kunst, hast du mal gesagt, Kunst spricht für sich selber.
Genau. Plus das, was der Künstler sagt, mag ja gut und richtig sein, aber es ist ja nur das, was der Künstler sagt. Und warum hat der so eine Autorität? Er hat doch schon das Bild gemalt, da genau. Muss er nicht auch noch was sagen.
Die Wahrheit also, ist es, ich sage mal, die Wahrheit ist das Bild.
Die Wahrheit liegt im Bild.
Genau. Also, jetzt aber Hintergrund.
Ja, also der Bildungsmoment ist einfach dieser, man muss sich vielleicht einfach mal kurz den Blick weiten. Das Jahr 1935, in dem dieses Bild entsteht, kennt sehr, sehr andere Kunst. Also im Schwange sind alle totalitären Systeme in Russland, stalinistischer Kommunismus, glasklare Ansage, da wird sowas nicht gemacht. Mhm. Ein Bild hat ein Ziel. In Deutschland, glasklarer Hitlerismus, ein Bild hat nur propagandistischen Effekt, sonst hat es kein Ziel. In Frankreich herrscht der Surrealismus noch gerade ein bisschen, da ist glaube ich gerade die Front Populaire, auch die haben eigentlich Bilder lieber mit einer Aussage. Und dann kommt so ein Bild daher, und hat 4 wehende Formen. Das ist bahnbrechend. Also gab es natürlich vorher auch schon. Man hat tatsächlich der Aufbruch in die Abstraktion beginnt ja so um 1909 herum. Da malen Leute schwarze Quadrate und Kandinsky malt Formen, die mehr musikalisch klingen. Aber tatsächlich ist es so, von da an kommt eine stete Bewegung wieder zum Figürlichen. In die 20er Jahre, neue Sachlichkeit ist glasklar, da ist nichts abstrakt. Mhm. In den 30er Jahren machen so Leute wie Ney zum Beispiel, der fängt an, Formen zu malen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, aber immer so ein bisschen landschaftlich. Die Sophie Teuber-Arp, die nimmt 4 Formen, die es so nicht gibt, haben vielleicht irgendwie mit Ornament zu tun, das gab es vorher auch, aber für Ornament sind sie ja nicht wiederholt, die sind einzeln. Das heißt, das ist schon revolutionär in diesem Moment, in einer Zeit, wo ein Bild immer nur missbräuchlich verwendet wird. Mhm. Also ein Bild muss eine Aussage haben und selbst die Surrealisten wollen, dass das Bild irgendwas sagt. Dieses Bild sagt nichts, es ist. Und das ist faszinierend.
Vor allen Dingen, auch da muss man wieder sagen, ist so ein Bild, das könnte jetzt auch, es ist zeitlos, weiß genau. Ich gar nicht, ob es zeitlos, aber es funktioniert. Aus meiner Sicht passt es besser in die heutige Zeit als in die Zeit damals. Also damals muss es ein Fremdkörper gewesen sein. Heute wirkt es modern.
Und es hat dreimal schon die Mode geprägt. Also das ist, keine Ahnung, in den 50er Jahren gab es Printmuster, die haben genau solche Sachen Also 20 Jahre später greift das Design dieses Design auf und heute sind wir wieder da, vielleicht im Retro-Gefühl, aber tatsächlich, es ist zeitlos oder ewig.
Ah, das hast du schön gesagt.
Fantastisches Bild, oder? Jetzt wirkt auf einmal der Klee ein bisschen frivol, oder? Ein bisschen lustig, so eine Marschkapelle, Blasmusik.
Aber weißt du, das stimmt, da hast du jetzt recht, natürlich vor dem aber weil du es auch anders verkauft hast, auch der Klee hat sich ja in einer Zeit, wann war das Kleebild, war auch in 37, hat sich ja letztendlich auch hat er auch kleine klare Aussage, hat sich sogar lustig gemacht über das, was gerade da passiert, über die Paraden und über die Aufmärsche und über die Männer in ihren Uniformen und so. Das ist ja auch, das war ja waghalsig zumindest.
Absolut.
Damals. Beides waghalsig. Ich
wollte auch nicht Klee gegen Teuber Arp ausspielen, das war nicht.
Aber interessant ist, dass damals, also wir reden jetzt ja über 80 Jahre her, dass es so zeitlos ist. Das geht ja längst nicht für, also, das, was damals die tonangebende Kunst war, also die Diktatoren noch haben wollten, das wirkt ja heute total fremd. Was ja ein gutes Zeichen ist.
Halt ein Zeitdokument und heute schauen wir es halt an, wie, ach Gottchen, das war echt damals so. Vielleicht ein letzter Aspekt noch, Gender. Das ist ein ganz schönes Bild, um mal sich darüber zu unterhalten, ob es denn männliche oder weibliche Kunst gibt. Gibt es natürlich nicht, oder ich bin fest überzeugt, das ist Blödsinn. Natürlich gab es eine Generation vorher Frauen, die so ein bisschen hineingezwungen wurden in dieses Ornamental-Denken und irgendwie eine ganze Weile durften Frauen ja sowieso nicht malen wie Männer, weil das dann irgendwie unschicklich war. Also Paula Modersohn, die wir ja auch schon hatten. Aber dieses Bild nimmt keinen Bezug drauf. Man merkt, die Sophie Teuber-Arp, die mag sich gefühlt haben als Frau, wie sie wollte. Weiß nicht, wie oft sie zurückgesetzt wurde im Leben. Das als Künstlerin musste man das wahrscheinlich oft erleben. In diesem Bild spielt das keine Rolle. Dieses Bild ist nicht von einer Frau gemalt und nicht von einem Mann gemalt. Es ist ein Bild, das irgendwie so auch seine eigenen Gesetze hat. Und es
ist auch gar nicht so einfach, solche Formen zu malen.
Finden
und dann auch so rein technisch, da so eine, ist es mit einem Pinsel gemalt, ja?
Das ist ein Öl auf Leinwand, würde ich mal sagen, ja, genau.
Und ich meine, aber dann das so hinzukriegen, weil normalerweise, weißt du, wenn du das ausschneidest, ist es einfacher, dass die Linien so geschwungen sind und trotzdem so, dass die Linien auch oben so gerade sind, das ist ja jetzt nicht.
Ich würde unterstellen, dass sie da eine Form draufgelegt hat, ehrlich gesagt.
Ich weiß, ich echt bin so einfach?
Also okay. Heute, wie sagen Künstler heute, ich tape das ab.
Wie der Maler zu Hause, der einfach dann über die Leiste
Ich glaube nicht, dass sich die Mühe gemacht hat, das Bild ist durchaus 60 Zentimeter breit, sogar mehr 65, die wird da nicht versucht haben, eine möglichst ruhige Hand für die gerade Linie gemacht, sondern da hat sie vielleicht eine Holzform sich gebaut.
Okay. Und dann hat da drauf und dann einfach ausgemalt, so wie unsere Kinder das manchmal haben.
Genau, was wir jetzt nicht klären können, war das Modell ist da weiß auf blau gemalt worden, was ein bisschen schwierig ist. Oder ist das Blau über das Weiß, ja, schwer zu sagen, weil das wäre natürlich schwieriger, obwohl dann hat sie vielleicht 4 Models da draufgelegt. Also das müsste man sich vor dem Original mal angucken, das macht natürlich Spaß. Und das ist aber wiederum dann Ausweis ihrer Technik, wenn wir es nicht entdecken.
Wunderbar, wir haben jetzt 3 Wochen lang nichts mit Menschen gemacht. Nichts mit Menschen oder sogar 4? Nee, 3 Wochen. 3 Wochen auf jeden Fall. Nichts mit Menschen. Was ist, kommt mal wieder ein... du hast recht, davor haben wir diese ganzen Porträts reingehabt.
Genau,
ne? Jetzt haben wir nichts mit Menschen, jetzt geht's in die herbstliche Phase rein.
Landschaft mal wieder haben.
Weiß ich nicht. Also ich finde ja immer alles, aber kriegst du noch eins hin, wo ich es aufmache und laut lachen muss. Du hast natürlich damals, du hast ja schon bei einigen Sachen versucht.
Habe ich schon hinbekommen.
Ja, aber das ist richtig, du hast recht, ein paar hast du hingekriegt. Und gibt es auch welche, wo man so richtig berührt ist, hast du auch hingekriegt. Was fehlt dir noch für ein Gefühl? Wut. Kannst du nicht ein Bild mal mitbringen, über das man sich ärgert, wo ich sage, mach, das kann ja wohl nicht sein. Hast du sie noch alle? Nimm das wieder weg.
Die Hamburger Kunsthalle kennt ein Bild, das dich wütend macht.
Ja? Hast du schon eins im Blick?
Nee, habe ich nicht, aber es
ist. Aber ist das ja auch so ein Gefühl? Es ist ja auch manchmal gut, wenn man sich aufregen kann.
Ja, unter allen Umständen. Also ist einer meiner Lieblingskünstler, dessen meine Beziehung zu ihm begann mit einem Bild, was ich sah. Und ich dachte, das ist sowas bescheuert, das habe ich noch gar nicht gesehen. Mhm. Ich habe mich fast geärgert, weil ich dachte, das ist Blödsinn. Mhm. Heute schätze ich den über alle Maßen und ich schätze vor allem diesen Ärger, den er in mir verursacht hat. Das war genau, was er vorhatte, ist ihm auch gut gelungen. Also ist ein guter Einstieg.
Wer ist es denn?
Das ist Albert Oehlen.
Okay.
Von dem habe ich ein Bild gesehen auf einer Messe und dachte, ist das ein Scheißbild.
Ja.
Und war Start für eine faszinierende große Erkundung eines langen Lebenswerkes.
Also nächste Woche, Leute, nächste Woche ein Bild, über das man sich, gibt's das manchmal, dass Kunden, sag ich, bei einer Besucher bei euch reinkommen und sagen, sag mal, ich habe mich so, können Sie dieses Bild mal entfernen?
Ich weiß nicht, wann es den letzten Skandal gegeben hat, das müsste ich mir mal überlegen.
Muss ja kein Skandal sein, kann ja auch eine Einzelmeinung sein, also das geht nicht.
Ja, das passiert schon öfter, also es kristallisiert sich bei mir gerade so ein Gedanke heraus eines Bildes, über das du dich, ich muss ja auch dein, wie unser Humor ja gelegentlich divergiert.
Aber vielleicht bei
unser Wut? Aufregungspotenzial auch divergieren, also ich habe vage im Kopf etwas.
Also ich erinnere mich, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, es gab mal im Thalia Theater den Thalia Vista Social Club, ein wunderbares Stück, ne? Und da hat sich da mal ein Besucher, obwohl er die ganze Zeit nur gelacht hat, hinterher beschwert und hat gesagt, musste denn sein, dass der das einmal das Wort Ficken sagt? So, weißt du? Also über sowas kann man sich ja auch, so, der Deutsche an sich sucht sich ja auch dann, egal wie gut es ihm gefällt, ne? Weißt du, der Deutsche fährt in Urlaub, kommt wieder 14 Tage gutes Wetter, letzten Tag hat 2 Minuten geregnet, ja, das war eigentlich ein schöner Urlaub, aber wenn es am letzten Tag nicht geregnet hätte.
Naja, so, es gibt so viele Leute, die sich über einen Genderstern so aufregen können, dass sie einem die Freundschaft kündigen. Also
haben sich schon Leute bei dir, haben sie die Freundschaft schon, sagst du bei Freunden, ganz kurz, ganz kurz, jetzt kommst du nämlich, Herr Doktor, Doktor, das Doktor Klar, ne, Doktor Klar?
Ja.
Doktor Klar. Also, MitarbeiterInnen, wenn du dich mit Freunden triffst, mit FreundInnen, sagst du dann, schön, liebe FreundInnen, dass ihr alle hier seid abends, und genderst du im privaten Gespräch tatsächlich? Ah, das ist nämlich eine gute Frage. Genderst du im privaten Gespräch, im privaten Rahmen?
Okay, die letzte Frage beantworte ich zum Schluss. Das erste ist, wenn ich zu den Kuratorinnen spreche, sage ich Kuratorinnen wohlwissend, dass da Männer dabei sind, weil ich das mit dem Innen nicht hinbekomme.
Das finde ich, das finde ich okay, genau, das finde ich genau.
Die männlichen Kuratorinnen wissen bei uns sehr genau, dass ich weiß, dass sie Männer sind, und ich habe mir einfach, weil ich es vorhin hatte mit der Freundschaft aufkündigt, ich bekam eine E-Mail mittelbar von einem Mitglied der Freunde der Kunsthalle, da sind es doch alles Männer, und der meinte, also er findet das nicht gut und dass wir das machen, und eigentlich überlegt er jetzt auszutreten aus dem Verein, weil er kann das nicht teilen. Ja. Und er hat mir aber eine kleine Steilvorlage geboten, indem er gesagt hat, es ist doch vollkommen klar, dass bei den Freunden die Frauen mitgemeint sind.
Ja.
Dann habe ich zurückgeschrieben und gesagt, ich teile seine Ansicht nicht, aber ich respektiere sie. Ich möchte aber zu bedenken geben, dass jetzt seit 2000 Jahren wir von den Freunden sprechen und immer behaupten, die Frauen seien mitgemeint. Ich kann ihm beweisen, dass die Frauen nicht mitgemeint waren, weil die Frauen tatsächlich immer nur so als eine Art zweite Version des Mannes gedacht waren und alles nicht funktioniert. Da gibt es mittlerweile auch wunderbare Bücher darüber, über wie Design heute eigentlich nur auf Männer ausgerichtet ist.
Wollen sich die Freunde der Kunsthalle in Freundinnen und Freunde der Kunsthalle oder FreundInnen der Kunsthalle umbenennen?
Bis jetzt noch nicht. Wir haben eine ganz tolle, die Verantwortlichen denken da schon drüber nach, aber das ist natürlich ein bisschen über den Kopf. Jedenfalls, meine E-Mail endete damit, dass ich gesagt habe, also ich würde für die nächsten 2000 Jahre halt dann einfach die Frauenversion sprechen, einfach aus historischer Fairness. Ich habe jetzt keine Antwort mehr bekommen von ihm. Hätte mich natürlich schon interessiert, ob ich jetzt ihn beruhigt habe oder ob er einfach...
Aber das finde ich, das ist für mich gar kein Gendern. Gendern, ich finde, man kann sich entscheiden, man macht so eine Mischform, man sagt mal die weibliche Form, mal die männliche Form, man macht nur die männliche, nur die weibliche, alles prima. Aber jetzt ist die Frage, FreundInnen, abends beim Wein mit den Freundinnen, privat, genderst du privat? Eine gute Frage, finde ich.
Also das ist jetzt mit auch so eingefleischt, dass ich nicht genau weiß, ob ich das nicht doch tue. Bei mir kommt es halt nicht so political correct rüber, weil es fließt einfach in meine Reden normal ein. Ich versuche einfach zu differenzieren. Wenn da mehr Männer sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von Männern spreche. Wenn mehr Frauen sind, dann rede ich schon von Freundinnen. Ja. Das ist lustig, im Deutschen ist ja auch die Freundin zum Beispiel ist ja eher konnotiert von, also das ist die Freundin, mit der man knutscht und Sex hat, als der männliche Freund ist eine andere Sorte Freund als die Freundin im Deutschen. Diese Konnotation, die es schwingt halt bei den Freunden der Kunsthalle. Die Freundinnen der Kunsthalle wäre halt eine etwas sonderbare Konstruktion. Und ich deswegen.
Aber ein Riesen, ist es, das greifen wir mal auf. Es scheint mir ein Riesenthema zu sein.
Es ist kein Riesenthema.
Aber es ist ein Thema.
Und also, bevor man sich aufregt, finde ich, kann man einfach mal Spaß dran haben, drüber nachzudenken. Also, was mich erstaunt, ist die Aufregung, die dabei herrscht. Ja. Dieses Gendersternchen ist halt wie ein Komma, bloß halt vor einem I. Also, ich weiß nicht, ob man sich da dringend über aufregen muss. Und die Sprache lebt ja nun ganz kräftig. Das ist die Zukunft. Also wenn ich mir angucke, die nächstfolgende Generation hat überhaupt keine Probleme damit.
Aber ich glaube, werden die MitarbeiterInnen sagen? Ich glaube nicht. Werden die LehrerInnen in den Schulen sagen, liebe SchülerInnen?
Können das ganz natürlich, das kriegen wir vielleicht nicht hin.
Ich kann mich auch nicht.
Die Zeitung, wie hält's denn? Die Zeitung hat noch keine
Gendersternchen. Nein, wir haben keine Gendersternchen. Und man muss sagen, dass wir, wenn wir das thematisieren in der Zeitung, und wir machen das genau wie du sagst, wir machen es abwechselnd einfach, ohne Gendersternchen, ohne Doppelpunkte oder sonst irgendwas. Wenn wir das thematisieren, ist eine Flut von tatsächlich Wut und Empörung, darüber sprechen wir ja. Und neulich sagte ein Leser zu mir, lieber Herr Haider, ganz ehrlich, das ist eine intellektuelle Debatte. Das ist nichts, das hat nichts zu tun mit der großen Mehrheit der Bevölkerung.
Aber es wird hinfiltern zur großen Mehrheit. Das ist
ja, aber
das
weil die
Intellektuellen, dass sie 20 Jahre voran sind.
Ja, das, vielleicht, aber vielleicht. Trotzdem ist natürlich gerade in einer Phase, wo die Intellektuellen müssen auch aufpassen, was sie tun, um nicht sozusagen die Differenz zu allen anderen, also die vermeintlich Intellektuellen, wie gesagt, ich zähle uns beide nicht zu den Intellektuellen, also mich erst recht nicht und dich jetzt einfach aus tiefer,
würde
tiefer,
ungern
tiefer Freundschaft, also Brandmarkt so. Aber das macht, ich finde, mich macht das immer nachdenklich, wenn man darüber berichtet in der Zeitung und dann feststellt, dass quasi die große Mehrheit sagt, was soll das? So, dann kann man trotzdem sagen, die große Mehrheit irrt, aber man muss es ja einmal annehmen und man muss es gerade, ich finde, wenn bei dir jetzt in der Kunsthalle alle sagen würden, du machst jetzt da, keine Ahnung, machst da jetzt grünes Licht in der Kunsthalle und alle würden sagen, und dann sagst du, das ist das beste Licht. Und dann kommen aber alle und sagen, ich fühle mich unwohl mit dem grünen Licht. Dann würdest du irgendwann darüber nachdenken, weil das ja deine Kunden sind. Aber du sagst, ich mache das ja nicht für mich, ja. Ich mache das ja für die Menschen. Und wir machen ja die Zeitung nicht für uns, sondern wir machen das ja für die Menschen, die dafür auch relativ viel Geld bezahlen. Aber und da muss es auch so sein, dass es ihnen zumindest nicht missfällt. Die Art, ne?
Aber wenn es eine wissenschaftliche Erkenntnis, der ich glaube, gibt, die besagt, mit grünem Licht kannst du besser sehen oder lebst 10 Jahre länger, dann würde ich zumindest anfangen, in irgendwelchen Galerien mal grünes Licht zu machen, damit, also das sowas geht ja nie in, das sind ja immer Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Also die Aufregung, die jetzt herrscht, hat ja auch damit zu tun, dass man eine Unsicherheit hasst, wie es denn mal sein wird. Man hat es gerne, wie man weiß, dass es ist, und jede Veränderung, deswegen ist die Reaktion ja auch so garstig. Wenn es allen egal wäre, dann...
Das Gleiche ist, man weiß ja sicher, dass es nicht so gut ist, wenn die Leute zu viel Fleisch essen. Das ist einfach wissenschaftlich mehrfach bewiesen. Trotzdem reagieren die Leute, und das kann ich total verstehen, obwohl ich seit 30 Jahren kein Fleisch esse, natürlich komisch, wenn man ihnen vorschreiben will, was sie essen wollen. Mhm. Und die Leute, du nimmst ja trotzdem, sagst ja trotzdem nicht, wenn du ein Restaurant hast, sagst du, es ist ungesund, das Fleisch, ich nehme die Currywurst runter. Weil du verkaufst die Currywurst und die Leute wollen die Currywurst. Sag mal, worüber reden wir eigentlich? Nächste Woche.
Das ist toll, wo man von Kunst aus
es ist Wahnsinn. Wir haben überzogen. Alle, die diesen Podcast immer hören und sagen nach 25 Minuten, das ist genau meine Rennstrecke, die sind heute mehr gelaufen. Auch das ist gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yes. Oh.
Ich bin Miriam Dabutwandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.